nur Golf auf meinsportpodcast.de.
The greatest show on grass, so nennt sich die Phoenix Waste Management Open und zu der schauen wir jetzt auch hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir sind nicht auf Gras, wir sind voll auf Golf, Desiree Wolf und meine Wenigkeit Malte Asmus. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, und von der Spitze bei der Phoenix Waste Management Open grüßen Justin Thomas und Ricky Fowler. Die beiden teilen sich diese Spitze mit -7 zusammen mit Harold Warner, dem Dritten. Alle drei bei -7, alle bogeyfrei geblieben auf der ersten Runde. Desiree und Justin und Ricky, die teilen noch mehr. Ich will jetzt nicht sagen Tisch und Bett, aber zumindest die Wohnung.
Ja, also im Moment teilen sie die Wohnung. Stimmt. Die haben da ein gemeinsames Apartment oder natürlich wird das ein Haus sein in der Größenordnung für dieses Turnier, wobei sie auch tatsächlich in Florida, wo ja beide auch wohnen, auch nur irgendwie um die Ecke wohnen. Also die kennen sich sehr, sehr gut und wohnen irgendwie die Straße runter, so irgendwie eine Meile voneinander entfernt. Und insofern war das da natürlich dann für Ricky Fowler, glaube ich, so ein bisschen ärgerlich, dass er seinen letzten Putt dann doch nicht gemacht hat, weil er so sinngemäß gemeint hat, er hätte schon gerne noch den einen Punkt niedriger gescored als Justin Thomas, damit zu Hause dann am Abendessentisch klar ist, wer der Herr im Haus ist, so ungefähr.
Jetzt teilen sie sich das Ganze, dürfen dann also schiedlich friedlich zusammen essen und sich freuen, dass sie erstmal an der Spitze stehen. Die beiden, die auf unterschiedlichem Weg letztlich zu dieser -7 gekommen sind, wenn wir mal auf die Scores einfach gucken, bei Justin Thomas, der hatte auf der 10 angefangen, Birdies an der 15 und 18 gespielt. Das war erstmal noch wenig aufregend, aber dann kam seine Backnine, die eigentliche Frontnine, und da hat er richtig losgelegt. 5 Birdies, Desiree, auf den ersten 6 Löchern.
Genau, oder 6 Birdies zwischen der 18 und der 6, also das kann man auch noch ausdehnen, wenn man das möchte. Da hat er mal so einen richtigen Run gehabt und wirklich also spektakulär einen Birdie nach dem anderen gespielt. Nur die 4, das Par-3-Loch, da hat er dann mal langweiligerweise nur Par gespielt, ist natürlich auch wirklich erschütternd schlecht. Und hat damit natürlich, also es war so ein bisschen, als ob er so ein ganz klein bisschen gebraucht hätte, um sich warm zu spielen auf den ersten 5 Löchern. Und dann ging da ziemlich die Post ab und Justin Thomas hat sich da wirklich sehr, 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 sehr gut gezeigt auf diesem Platz, auf dem er eigentlich bisher gar nicht so viel gerissen hat. Also das hat da wirklich jetzt eine ganz andere Performance gezeigt als in den vergangenen Jahren und mal eine richtig gute erste Runde hingelegt.
16 und 17 jeweils den Cut verpasst. Anders Ricky Fowler, der hatte bei diesem Turnier schon mehrfach in Contention gelegen, war schon mehrfach auch ganz dicht dran, dieses Turnier dann vielleicht auch mal zu gewinnen. Das letzte Mal 2016, es hat dann für ihn aber nie gereicht, aber auf der ersten Runde, das war schon wirklich stark, 5 Birdies und vor allen Dingen an der 13 auch noch ein Eagle.
Ja, dieses Eagle an der 13 war sehr beeindruckend. Das ist ein paar 5 und ist jetzt auch nicht super kurz mit 565 Yards, aber eben natürlich auch kein riesenlanges paar 5. Und er hat halt den zweiten Schlag wirklich super schön aufs Grün gespielt, sehr riskant, weil da auf der linken Seite des Grüns, wo die Fahne natürlich fieserweise dann steckt, ja durchaus auch Bunker noch in der Nähe waren, die von anderen Kollegen auch besucht wurden gelegentlich. Und er hat es aber wirklich sehr, sehr schön geschafft, da die Annäherung dann sofort mit dem zweiten Schlag aufs Grün zu bringen, hatte dann den Eagle-Putt, hat den Putt auch gemacht. Ricky Fowler, im Gegensatz zu Justin Thomas, wenn man die Vergangenheit betrachtet, auf dem Platz deutlich besser unterwegs gewesen in der Vergangenheit, aber gewonnen hat er tatsächlich auch noch nie.
Nee, und das ist irgendwo auch so ein bisschen Ricky Fowlers Lebensgeschichte. Gewonnen hat er zwar schon ein paar Mal auf der PGA-Tour, aber gemessen an dem Hype, der um ihn gemacht wird, eigentlich relativ wenig. Und vor allen Dingen große Turniere hat er ja noch nie gewonnen. Nehmen wir mal das Players vielleicht aus. Das ist so der einzige Auftritt gewesen, wo er dann auch mal einen namhaften Titel, immerhin quasi das 5. Major, gewonnen hat. Damals in Doral war das. Aber was dann auch in seiner Karriere zu bemerken ist, wenn er mit einer Führung in die Schlussrunde geht, dann kriegt das einfach nicht zu Ende. Der Sieg in Doral übrigens, den hat er von hinten, also mit einer Aufholjagd, als er wirklich unterm Radar flog, geholt. Ist so sein Problem. Eine Führung oder die guten Leistungen, die er ja regelmäßig donnerstags und freitags abliefert, dann auch mit ins Wochenende zu nehmen.
Das ist wirklich eigentlich fast schon erschütternd anzusehen, weil Ricky Fowler ja durchaus Golf spielen kann. Er führt da, also wenn man jetzt so Statistiken trennen könnte auf eben Donnerstag, Freitag, dann ist er da also über fast alle Turniere ganz, ganz weit vorne. Und das kehrt sich dann sehr, sehr oft um für die Schlussrunde. Und das ist natürlich was dir als Golfspieler das Kreuz bricht auf gut Deutsch. Er ist jetzt trotzdem natürlich erfolgreich unterwegs und kann da wunderbar seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber wenn du das mal vergleichst, mit einfach mit 4 Siegen in den langen Jahren, die er jetzt schon auf der Tour unterwegs ist, gerade mit Justin Thomas, wenn wir jetzt da seinen Gefährten an der Spitze des Leaderboards mal angucken. Justin Thomas hatte eine ganz andere Ausgangssituation, was tatsächlich eben Ricky Fowler auch das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Ricky Fowler war ein Marketing-Superstar mit seinem Outfit, mit seiner schrägen Art, mit seinen orangen Klamotten und seinen Haaren und was er halt so von Style her immer wieder so gebracht hat. Da hat er praktisch diesen Status als Marketing-Superstar gehabt, lange bevor er golferisch dem sozusagen entsprechen konnte, also bevor er golferisch auch ein Superstar war. Justin Thomas hingegen ist so immer so ein bisschen im Schatten von Jordan Spieth gewesen. Da war Spieth ganz, ganz vorne und Justin Thomas konnte so ein bisschen seine Entwicklungsjahre, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen low-key veranstalten und ist dann erst praktisch überhaupt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit so richtig getreten, als er halt golferisch auch schon richtig was abgeliefert hat. Und das ist bei Ricky Fowler wirklich deutlich anders gelaufen und du kannst natürlich auch ganz vernichtend werden und kannst sagen, okay, Ricky Fowler, 4 Siege nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren auf der Tour. Vergleichen wir mal mit Xander Schauffele, 4 Siege im zweiten Jahr auf der Tour. Und Xander Schauffele ist auch jemand jetzt, wenn man so ein bisschen das Umfeld betrachtet oder auch den Charakter betrachtet, der super low-key unterwegs ist, der halt sich auf sich selbst konzentriert, der definitiv nicht durch irgendwie Äußerlichkeiten oder eben schräge Klamotten auffällt. Mhm. Und dann hast du einfach diese, also ich meine, das ist ja toll, dass es so Typen wie Ricky Fowler auf der Tour gibt und ich mag ihn total gern und ich schaue ihm übrigens auch sehr, sehr gern beim Golfspielen zu, weil er kann unglaubliche Sachen machen. Aber ich glaube, dass das so, da kann er auch jetzt gar nichts dafür in dem Sinn. Es entwickelt sich einfach so. Aber ich glaube, dass eben dieses ganze Drumrum und dieser Bohai auch so um seine Person vielleicht tatsächlich auch ein bisschen geschadet hat und dass er dann jetzt so aus diesen Entwicklungen heraus oder aus diesen Verläufen heraus tatsächlich dann so eine Schlussrundenphobie jetzt so ein bisschen entwickelt hat. Mhm. Natürlich nicht Phobie, aber dass es sich natürlich jetzt schon auch sehr, sehr in seinem mentalen Gedächtnis irgendwie verankert hat, dass das ja sonntags auch mal gerne nicht so gut lief und vielleicht ja wieder nicht gut läuft. Anders ist es nicht zu erklären, dass er tatsächlich den Major-Sieg noch nicht geholt hat. Mhm. Oder eben einfach, also ich meine, wenn er schon keinen Major gewinnt, da haben wir ja noch andere Kandidaten, die durchaus lange auf der Tour unterwegs waren, Lee Westwood, Luke Donald, und Konsorten, die aber super erfolgreich waren und dafür aber andere Turniere in Serie gewonnen haben. Und das ist eben bei Ricky Fowler auch nicht der Fall.
Er wartet eben auf seinen 5. Turniersieg noch und den letzten, den er eingefahren hat, der ist auch schon 2 Jahre her, Honda Classic 2017. Das war der letzte Triumph für Ricky Fowler. Mal gucken, vielleicht straft er uns ja in dieser Woche alle Lügen und beweist uns das komplette Gegenteil und bringt es tatsächlich mal von vorne bis hinten zu Ende. Wir werden das am Montag natürlich bei Nurgolf hier auf meinsportpodcast.de genau begucken. Und jetzt gucken wir auf den 3. im Bunde in der Führung, auf Harold Warner, den 3. Bei dem hat sich im Kopf auch ein bisschen was festgesetzt aus seiner Jugend. Und das hat ihn letztlich vielleicht auch so ein bisschen gepusht jetzt hier zu diesem Triumph da auf der ersten Runde, zu seiner 64. Dem wurde nämlich im Alter von 14 Jahren von seinem Papa die PlayStation weggenommen und jetzt 14 Jahre später hat er sich eine neue gekauft und da sich offensichtlich in Schuss gebracht.
In Schuss gebracht ist sehr schön lautmalerisch ausgedrückt, ja. Was er damit macht. Er spielt nämlich einfach Call of Duty. Und es ist natürlich ein tragisches Ereignis in der Kindheit oder Jugend eines Jungen wahrscheinlich, wenn ihm mit 14 Jahren die PlayStation weggenommen wird. Und es ist tatsächlich so, dass der jetzt auf die Golfrunde geht. Und ich meine, er weiß ja durchaus auch, wie man das macht. Ergebnis auch jetzt in dieser ersten Runde. Und dann aber sagt, ja gut, okay, ich gehe jetzt heim und mache so ein bisschen Ballerspiele weiter. Also das hat ihn offensichtlich, da war er auf Entzug jetzt lange Jahre. Ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt seine erste PlayStation wieder ist. Das wird er schon früher gemacht haben, aber da hat Harold der Zweite durchaus ihn sicher auf die Bahn gebracht, dass er dann an irgendeinem Punkt gesagt hat, so jetzt bin ich groß, jetzt kaufe ich mir selber eine PlayStation.
Und jetzt spiele ich selber und er hatte dann vor allen Dingen auch an dem Abend, bevor er dann die erste Runde gespielt hat, auch gespielt und wie er selber sagte, I got a win last night, that's why I was really pumped about.
Das ist, also ich möchte nicht böse sein und ich finde den guten Harold unglaublich sympathisch und sowieso auch ein toller Golfer und alles, aber manchmal bei manchen Aussagen macht man sich schon so Gedanken über das Setup im, naja, so rein intellektuell von manchen Golfspielern.
Kopf frei kriegen.
Sorry, Harold, aber es ist so, naja, egal. Aber wenn er sich natürlich ablenken kann und wenn er sagt, das ist meine gute Vorbereitung, dass ich PlayStation spiele und wenn ich da gewonnen habe, dann gehe ich da total motiviert auf die Golfrunde. Bitteschön, dann macht das, um Gottes Willen, alles gut.
Es hat auf jeden Fall für Harold Warner den dritten funktioniert und wenn wir auf seine Statistiken gucken, dann muss er an seiner Akkuratheit vom Tee noch ein bisschen arbeiten, 57%. Das geht sicherlich sogar noch besser, dafür 77% Greens in Regulation, die Driving Distance über 300 und Strokes Gain Putting 1,45. Also, wenn er jetzt noch ein bisschen präzisem Spiel noch arbeitet. Die Fingerfertigkeit sollte er ja durch den, wie heißt das, Joypad ja eigentlich gekriegt haben.
Das heißt Joypad? Mach mich nicht
fertig. Oder hieß das früher nicht so? Keine Ahnung. Bei mir hieß das noch Joystick, Competition Pro. Das ist gefühlte 30 Jahre her.
Ah, ich will nicht drüber sprechen. Bei mir war es ein Commodore 64
ja, bei dir
und
auch,
war genau. Meine Karriere aber auch zu Ende.
Commodore 64 mit dem Competition Pro, das war der Joystick damals. Dieses rote Ding mit den zwei. Opa erzählt schon wieder vom Krieg, wir kommen lieber.
Genau. Lieber Opa auch, deswegen gehen wir mal auf Harold Warner.
Ah, gut, er hat Call of Duty gespielt, von daher, er hat auch angefangen.
Er hat angefangen, genau. Du bist schuld, Harold.
Er hat den Krieg doch angefangen. Oh, wir sind Deutsche, don't mention the war.
Oh mein Gott.
Ja, okay, bevor wir jetzt komplett abdriften hier, gucken wir lieber noch auf einen, der deutlich jünger ist als...
Stopp, aber ich würde gerne noch was dazu sagen.
Ach so.
Bevor wir den guten Harold jetzt vor lauter Videospielen okay. unbeobachtet lassen oder unanalysiert lassen. Bei Harold Warner ist es tatsächlich so, dass immer wieder Erschütternis zu sehen. Also vom Tee kann er tatsächlich an seiner Genauigkeit noch mächtig arbeiten. Das hast du völlig richtig gesagt. Was er halt richtig gut kann, ist Ballstriking. Ja. Also deswegen ist dann auch die andere Statistik, nämlich die Greens in Regulation, auch wieder so verhältnismäßig okay. Das kann er definitiv und was halt wirklich dann dazu führt, dass er richtig tief schießen kann sozusagen, wenn wir bei der Analogie schießen bleiben, ist, dass das Putten dann auch noch funktioniert und das war jetzt eben in dieser ersten Runde wirklich sehr, 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 sehr gut. Mhm. Und hat ja übrigens auch dann, das wollte ich nämlich auch nochmal kurz ins Spiel bringen, nicht nur, dass er generell gut geputtet hat, sondern dass er eben auch auf der 16, also auf unserem Party-Stadium-Course-Loch, was ja dann das größte Publikum hat und wo ja am meisten Bohai ist um dich rum, da hat er einen unglaublichen, wie viel waren es, 31 Foot, glaube ich, Birdie-Drop gemacht und da kam sogar der Dab dann für das Feiern und da ist er natürlich auch cool ohne Ende. Der hat auch vor Jahren mal ein Cam Newton Trikot angehabt, das weiß ich nämlich noch, der kommt ja aus der Gegend von Charlotte und das ist wirklich, also da hat er richtig gut geputtet und insofern, wenn natürlich Ballstriking stimmt und das Putten stimmt, dann kannst du sogar auch ein paar Abschläge irgendwie links und rechts raussetzen, aber auch bei Harold Warner gilt, jetzt gucken wir uns erstmal an, was er die nächsten 3 Tage macht.
Das machen wir auf jeden Fall dann am Montag bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Jetzt gucken wir gleich noch auf einen anderen Spieler, auf einen jungen Mann, der mit Ricky Fowler auch eine kleine Gemeinsamkeit hat und mit Desiree übrigens auch. Und dazu kommen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Jetzt gucken wir auf einen jungen Mann, der schon seit längerem im US-Golf als großes Talent gehandelt wird. Ein junger Mann von der Oklahoma State, das ist übrigens die gleiche Universität, an der auch Ricky Fowler studiert hat. Und die beiden Spieler, die haben auch Kontakt. Matthew Wolf nämlich, über den sprechen wir jetzt. Desiree, ein Namensvetter von dir. Ein junger 19-jähriger Mann, der eben an der Oklahoma State studiert, jetzt sein Amateurdebüt auf der PGA-Tour gegeben hat. Also sein erster Start auf der ganz großen Bühne, den hat er jetzt gehabt auf der ersten Runde bei der Waste Management Open und da hat er am Ende eine 67 gespielt. Außer dem Nachnamen habt ihr aber nicht sonderlich viel gemein. Ich spreche von seinem, sagen wir mal, eigenwilligen Schwung.
Eigenwillig trifft es nicht ganz. Also ist immer schön, Namensvettern, also auch richtig geschrieben zu finden. Also ich zitiere natürlich da durchaus auch noch unseren Andreas Wolf, den Handballtorwart. aber ansonsten haben die meisten ja ein F zu wenig und sind ja gar nicht in unserer Runde unterwegs. Nein, bei Matthew Wolf ist es tatsächlich, das ist nicht eigenwillig, das ist total crazy, dieser Schwung. Das hast du echt noch nie gesehen. Und das ist also zum Analysieren irgendwie unglaublich. Ich bin da so ein bisschen sprachlos. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann. Okay, also der steht da, der macht praktisch, bevor er in die Ausholbewegung geht, macht er so ein Shimmy oder wie man das nennen soll. Ja. Also mit den Knien knickt er so nach links einmal ab und zurück, hat dann eine unglaublich schnelle Ausholbewegung, relativ steil nach oben und geht dann wahnsinnig schnell durch den Ball. Und also alles bis dahin ist ziemlich strange. Und alles ab oben irgendwie ist dann aber kompensiert er alles wieder und ist dann eigentlich im Treffmoment dann offensichtlich wieder komplett okay. Ah. Und Durchschwung und so alles gut. Und natürlich hat so ungefähr jeder Golfpro oder irgendwie Leute, die denken, sie wissen, wie es geht, zu ihm gesagt, das muss man ändern und also ich kann dir das abtrainieren oder sonst irgendwas. Und er hat es aber nicht gemacht, ehrlich gesagt rein optisch und sensationslüstern jetzt von mir gesagt, Gott sei Dank nicht. Und ist tatsächlich bei dem einen Mann als Coach gelandet, der gesagt hat, naja, lasst es doch so.
Ja, und der hat wirklich gesagt, also ich werde da nicht viel ändern. Ich werde da an einigen Stellen ein bisschen was feinjustieren, aber so die Grundbewegung, lass dir die bloß nie austreiben. Das passt alles und damit wirst du durchaus Erfolg haben. Und diese gesamte Schlagtechnik, die hat auch noch einen gewissen Grund, warum er sie so macht. Matthew Wolf, der hat das gestern bei den Kollegen vom PGA Tour Radio dann noch gesagt. Wir hören mal in den Ton rein.
Yeah, it's something that's kind of homemade. As soon as I started golfing, I kind of took it, you know, upright and with a little hinge in the wrist. And, you know, if no one ever filmed my swing, I would have totally thought that it was just straight back, straight through. So to me, it feels completely fine. And the little hinge, that was, I broke my collarbone sophomore year of high school. And I got back and my coach, George, he told me I was aimed to the right. And so I needed to open up my shoulders and my shoulders and my hips. So from then on, I just started doing that little hitch and kind of turned into a trademark and a little trigger to start my swing.
Hat also so ein bisschen auch medizinische Gründe, weil er sich eben das Schlüsselbein gebrochen hat, dass er da diesen Hitch, wie er sagt, macht. Aber er sagt auch selber, ihm bringt es ja was. Es läuft ja für ihn. Er fühlt sich wohl damit. Und das ist ja letztlich dann auch erstmal ja, die Hauptsache. Aber die Frage ist, langfristig ist da Steigerungsmöglichkeit? Jetzt auf der ersten Runde lief es gut. Er knüppelt ja vor allen Dingen auch richtige Distanzen raus. 328 Yards im Schnitt. Der weiteste, glaube ich, 353 Yards.
Ja, also kann man natürlich jetzt noch nicht vorhersagen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Wird sein Trainer, George Gankes ist es übrigens, der da an diesen ziemlich verrückten Schwung glaubt und der ihn da auch bestärkt und ihm auch natürlich dann diese Schlüsselbein-Kompensierungsgeschichte dabei gebracht hat. Und weil man jetzt sagen muss, also natürlich hast du gerade verletzungsbedingt dann solche Bewegungsmuster, die dir im Status der Verletzung oder auch danach im Nachklang helfen, mit was umzugehen. Das ist aber schon sehr ungewöhnlich, dass du das dann beibehältst über Jahre. Also das Schlüsselbein, hoffe ich jetzt mal für ihn, wird der hoffentlich wieder okay sein. Und dass du dann aber diesen Twitch oder wie auch immer man das nennen möchte, also diese komische Bewegung, also die ja extrem komisch ist. Das ist ja nicht eine Kleinigkeit irgendwie. Also gegen diesen Schwung ist ja Jim Furyk, ist ja Lehrbuch so ungefähr. Also, dass man das dann nicht irgendwann aufhört, ist schon ungewöhnlich. Aber klar, wenn er sich damit wohlfühlt und wenn er dann trotzdem die Verletzung schon abgeklungen ist, sagt, nö, ich habe mich jetzt daran gewöhnt und ich mache das halt so und für mich fühlt sich das normal an, ist es ja auch okay. Und George Gankes, sein Schwungcoach, der ihn da eben immer bestärkt hat und wie du schon gesagt hast, ja eben auch gesagt hat, hey, lass das bloß, lass dir das nicht abgewöhnen, sagt ja durchaus im Interview auch. Also der Golf-Channel hat ihn im Interview von wegen, ja, dass eben Matthew irgendwann mal ein huge Disruptor sein wird, also für großes Aufsehen auf jeden Fall sorgen wird auf der Tour. Und das bleibt jetzt natürlich noch anzuschauen, wie er sich damit jetzt weiter schlägt. Also die Distanzen haut er auf jeden Fall raus, da hast du völlig recht. Das ist eben das, was ich meinte, dass du, wir haben ja auch schon bei Cameron Champions zum Beispiel mal den Schwung so ein bisschen auseinandergenommen. Letztendlich ist ja, naja, da würden mich jetzt die Golfpros wahrscheinlich steinigen, aber letztendlich ist es so ein bisschen egal, was du in der Ausholbewegung machst, wenn du da irgendein Abweichen von der Ideallinie hast und das entsprechend kompensierst, kann das trotzdem immer noch alles funktionieren. Was halt passen muss, das ist die Ecke vor dem Durchschwung und der Durchschwung. Also wenn das Treffmoment stimmt, dann kann man auch irgendwelche ein bisschen von der Norm abweichenden Sachen natürlich zeigen und das ist trotzdem alles noch fantastisch. Und wir haben ja halt nun wahrlich genügend Golfschwünge, also schon Jim Furyk ist tatsächlich wirklich sehr abweichend von einem Idealschwung, hat damit ja x PGA-Tour-Siege und 59 Runden und 58 Runden gespielt, also natürlich geht das alles. Guck dir den Bubba Watson an, das sagt ja auch jeder Golfpro, stell dich ordentlich hin und sei da nicht so instabil in den Füßen. Also wir haben ja x personalisierte Schwungbewegungen auf der Tour. Die von Matthew Wolff ist tatsächlich extrem ungewöhnlich. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wenn er schafft, mit diesem Schwung tatsächlich unter die Top 10 zu kommen, so ein bisschen längerfristig, dann werde ich mir diesen Schwung auch aneignen, so quasi aus Sympathie für meinen Namensvetter. So.
Und wir werden das natürlich beobachten. Wir werden das für euch auch dokumentieren und sicherlich dann irgendwie euch auch mal mit einem Video dann vielleicht auf Facebook oder so dokumentieren können. Das werden wir auf jeden Fall da tun, wenn es denn tatsächlich so weit kommen sollte. Aber das ist ja erstmal noch Zukunftsmusik. Du hattest ja auch gesagt, mittelfristig soll er sich dann erstmal in den Top Ten etablieren.
Ja.
Es geht nicht um Ausrutscher. Es geht nicht um Ausrutscher.
Ich muss auch Zeit haben, diesen Schwung dann zu trainieren. Wenn ich das mache, treffe ich den Ball nicht mehr.
Werden wir dir versuchen, alles beizubringen, beziehungsweise da werden wir sicher den einen oder anderen finden, der dir das beibringt. Obwohl, findet man einen Golftrainer außer den Coach, der das lehrt? Nein.
Mein eigener wird mich steinigen, wenn ich das mache. Oder er findet es lustig. Ja, das könnte auch sein. Ja, das ist cool. Aber wir sehen mal. Liebe Grüße an Charlie bei der Gelegenheit. Don't worry, er ist noch lange nicht in der Top Ten.
Also, keine Gefahr bisher. Wir gucken noch schnell auf ein paar weitere Platzierungen. Also, der gute Matthew Wolff, der ist damit auf dem geteilten 11. Platz, unter anderem gleich platziert mit John Rahm. Phil Mickelson, über den wir ja auch im Vorfeld viel berichtet haben, der liegt bei minus 3, aktuell geteilter 27. Platz. Und wir müssen natürlich auch auf die Deutschen noch kurz gucken, zumindest auf die Platzierung. Alex Schäker minus 2 mit dem geteilten 39. Platz, bester Deutscher im Feld. Stefan Jäger, zweitbester Deutscher, geteilter 56. mit minus 1. Und leider um den Cut aktuell ein bisschen bangen, da muss dann auch Martin Keimer. Even Paar nach dem ersten Tag, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ging ja deutlich niedriger am ersten Tag. Mal gucken, was er dann am zweiten Tag da machen kann. Und wir.
Ja, aber bei Martin Keimer, entschuldige, wenn ich noch kurz einhake, ist natürlich auch, er hat auch auf den Back 9 angefangen, hat mit Birdie eigentlich angefangen, ging alles gut und hat an der 15, das ist ein Paar 5, aber halt mit also unglaublich viel Wasser links, die ganze Strecke fast und dann ein Inselgrün, hat er natürlich auch wirklich alles mitgenommen, was geht irgendwie. Also den Abschlag volle Kanne links ins Wasser gehauen. Dann natürlich relativ weit hinten droppen müssen. Dann hat er von dort aus komplett rechts rausgespielt. Da konnte er dann mit Mühe und Not gerade mal irgendwie den Ball aufs Fairway befördern, wenn es überhaupt das Fairway war, das weiß ich gar nicht mehr. Und dann musste er mit dem 5. schon überhaupt auf dieses Inselgrün. Und dann war er immer noch nicht, also das war ein Katastrophenloch. Ja. Und davon hat er sich dann irgendwie so schnell auch nicht mehr erholt. Also das nur noch zur Erläuterung. Er hat schon ein paar Birdies gespielt, aber da war halt leider auch dieses Double Bogey und noch ein anderes Bogey, was echt gestört hat.
Und von Birdies müsste er dann an den nächsten Tagen natürlich noch oder jetzt am heutigen Tag noch ein bisschen mehr machen und sich dann vor allen Dingen auch solche Fehler ein bisschen kneifen. Wir gucken nach einer kurzen Pause dann auch noch auf die European Tour. Ganz kurz, da läuft die zweite Runde ja schon.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Wir blicken auch noch mal kurz zum Saudi International. Da läuft ja die zweite Runde bereits. Deshalb macht es nicht viel Sinn, jetzt die erste Runde groß auseinanderzunehmen und da versuchen, irgendwelche Tendenzen rauszulesen, weil sich möglicherweise auch schon am zweiten Tag alles ein bisschen umdrehen wird. Was wir sagen können nach dem ersten Tag, Thomas Peters aus Belgien mit einer 63. Der Mann, der den Tag für sich entschieden hat, bogeyfrei geblieben ist auf diesem Kurs auf dem Royal Greens Golf and Country Club. Desiree, was wir sagen können, dass die hoch eingekauften Justin Rose und auch Brooks Koepka ein paar Probleme hatten am ersten Tag, aber das waren, glaube ich, sagen zu können, so leichte Anpassungsschwierigkeiten an den Platz. Der Platz ja komplettes Neuland für alle Golfer, auch für Dustin Johnson, der sich da auch gestern nicht so gut verkauft hat auf der ersten Runde. Der hatte eine minus 2 gespielt, bei Koepka war es eine minus 1 und bei Justin Rose, da war es eine even Paar-Runde. Bei Dustin Johnson sehen wir jetzt aktuell gerade schon, dass er den Platz am zweiten Tag deutlich besser spielt, dass er da wirklich stark unterwegs ist und auch ja vielleicht diese Putting-Probleme, die alle Topstars am ersten Tag hatten, abgestellt haben. Woran lagen die Putting-Probleme aus deiner Sicht, die ja auch Rose und Koepka am Ende ein bisschen bemängelt haben?
Naja, also meine Sicht ist da relativ schwierig, weil ich den Platz natürlich auch noch nie gesehen habe und jetzt auch nur gesehen habe, dass die sich echt schwer getan haben. Also Rose hat, ich weiß nicht, wie viele Putts, ich glaube 10 Putts hat er selber dann zusammengerechnet nach der Runde, in so einer 6 bis 10 Foot Range einfach verpasst, die er normalerweise, also da macht er nicht alle von den 10, aber da macht er normalerweise dann also mehr als die Hälfte und nicht einfach alle, gar nicht. Thomas Peters wiederum, also jetzt nur als kleiner Vergleich, sagt, ich hatte 10 Birdie-Chancen, davon habe ich 7 verwandelt, das ist natürlich gut. Und das ist genau das, was Rose überhaupt nicht gelungen ist. Und Rose, wenn man ihn mal selbst einfach zitiert, hat eben gesagt, dass sie Schwierigkeiten hatten, das Grün zu lesen und dass das Grün so grainy war. Also da haben wir natürlich mit grünen Oberflächen das zu tun. Rose natürlich von der PGA Tour kommend, das ist mit Sicherheit ein riesengroßer Unterschied und was natürlich für die anderen Spieler auch gilt. Da hat DeChambeau vielleicht noch den größten Vorteil, wobei dieser Platz, der jetzt einfach komplett neu erstellt ist, halt einfach für niemanden auch so richtige Erfahrungswerte hat. Natürlich gehst du dann auf Übungsrunden, aber es ist tatsächlich manchmal schwierig, wenn dir die Grasart oder die Oberfläche so vom Putten her irgendwie gerade erstmal gar nicht liegt, dann brauchst du unter Umständen wirklich mindestens einen Turniertag, um dich da drauf einzugrooven. Und das ist offensichtlich fast allen Spitzenspielern so gegangen, also Rose und Johnson auf jeden Fall. Und Rose hat auch eine nette Analyse noch geliefert. Er hat gesagt, also im Ganzen gesehen war unsere Gruppe, und hier sprechen wir von einer totalen Anfängergruppe mit Justin Rose, Brooks Koepka und unserem British Open Champion, früheren Henrik Stenson, also natürlich totale No-Names. Er hat gesagt, es war möglicherweise die schlechteste Putting-Runde, die ich ever gesehen habe, für einfach von überhaupt 3 professionellen Golfern, weil da einfach nichts irgendwie lief. Also jetzt nach deren Gefühl natürlich. Ich meine, Henrik Stenson hat eine 68 gespielt, aber das ist natürlich einfach nicht das, was die normalerweise können. Und also insofern haben die krasse Anpassungsschwierigkeiten gehabt jetzt am ersten Tag auf die Grüns, auf diese Grasart. Und das kann aber, du hattest das den Johnson schon erwähnt, ja, dass es bei ihm sich offensichtlich schon abzeichnet, dass er sich da jetzt deutlich besser drauf eingestellt hat. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Nach einem Tag Competition solltest du da idealerweise natürlich dann einen Zugang gefunden haben. Und insofern wird es interessant, wie die sich dann jetzt noch nach oben arbeiten und dann entsprechend da vorne vielleicht mitspielen. Thomas Peters, muss ich sagen, hat da wirklich eine Marke gesetzt mit dieser minus 7, die er gespielt hat. Und bei Thomas Peters habe ich auch was gelesen, was ich auch tatsächlich so gefühlstechnisch auch ich bin ja jetzt nicht der große Statistiker, der immer 20 Tabs noch aufhat mit Statistiken, aber gefühlsmäßig ist es natürlich so, dass Thomas Peters unglaublich niedrige Runden spielen kann und er ist tatsächlich der Spieler, der in, ich weiß nicht, wie lange die Zeit jetzt zurückreicht, in den letzten 1-2 Jahren irgendwie so grob gesehen, die meisten Runden unter 63 gespielt hat. Also jemand, der einfach wahnsinnig low-scoren kann. Aber was eben sein Problem in den letzten beiden Jahren war, nachdem es ja, hat er ein wirklich super Jahr auch mit der Ryder Cup-Teilnahme und alles. Und dann ging es ja irgendwie echt so ein bisschen den Bach runter mit den Ergebnissen. Er hat halt natürlich immer wieder so fantastische Runden, die er spielen kann, auch aufgrund seiner Länge natürlich. Und er hat ein tolles Golfspiel. Aber er hat halt jetzt in den vergangenen 2 Jahren auch praktisch immer Runden dabei, die ihm komplett den Score verhageln. Insofern würde ich mir sehr, sehr wünschen, weil ich mag Thomas Peters und ich gucke den auch wirklich sehr, sehr gerne an beim Golfspielen. Das ist so ein toller Schwung auch, den er hat. Ich würde mir echt wünschen, dass er jetzt mal 4 stabile Tage durchbringt und sich da sehr, sehr weit vorne platzieren kann. Ich möchte es nicht beschreien, was ich ihm gönnen würde. Aber er muss halt schauen, dass er wirklich, also gerade dieses Bogey-frei bleiben, das gelingt ihm halt selten. Das sind halt meistens irgendwelche Aussätze dabei in den Runden. Und dann geht sofort das Leaderboard nach unten und der Score nach oben. Und das würde ich ihm jetzt gerne mal wünschen, dass ihm das am Wochenende nicht passiert.
Und was am Wochenende passiert, das erfahrt ihr natürlich dann Montag bei uns hier auf meinsportpodcast.de bei Nurgolf. Dann fassen wir zusammen, was in Saudi-Arabien passiert ist. Wir fassen zusammen, was in Phoenix passiert ist und was sonst noch in der Golfwelt von Belang ist. All das am Montag bei uns bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de in der langen Edition mit mir und mit Desiree. Und ihr schaltet hoffentlich ein, ihr ladet hoffentlich unseren Podcast runter und abonniert hoffentlich auch unsere Feeds. Den Golf-Feed, den Nur-Golf-Feed, den Sportplatz-Feed. Alles, was euch interessiert, findet ihr auf meinsportpodcast.de. Desiree, vielen Dank.
Sehr gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.